Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute alles rund um den Schlaganfall. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind in der vorerst letzten Folge unserer Miniserie Neurologie und da geht es um den Schlaganfall. Und da klären wir so spannende Fragen, welche Symptome hat man denn? Woran merke ich denn, dass ich einen Schlaganfall habe? Und wie sieht eine solche Behandlung aus? Was muss ich tun und was wird mit mir getan? Und was passiert nach meinem Krankenhausaufenthalt? Viele spannende Fragen, worauf wir heute Antworten kriegen. Und wir haben natürlich wieder einen Gast. Er ist schon bekannt aus den letzten Folgen und er ist unser Chefarzt der Klinik für Neurologie der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick und sein Name Professor Dr. Med. Robert Stengele. Und er wird uns heute alle Fragen beantworten. Also, los geht's. Herr Professor Stengele, ich freue mich, dass wir erneut aufnehmen können für Rezeptfrei und sage Hallo.
Hallo, Herr Henke.
Hallo.
Freut mich wieder, Ihre Stimme zu hören.
Wunderbar, ich mich auch. Dann geht es heute um den Schlaganfall. Schauen wir doch erstmal, was ist denn der Schlaganfall? Was passiert beim Schlaganfall?
Ja, also der Schlaganfall ist das plötzliche Auftreten eines neurologischen Symptoms, das dadurch charakterisiert wird, dass man es auf die Funktionsstörung eines Stücks vom Nervensystem zurückführen kann. Mhm. Und das Symptom ist unterschiedlich, je nachdem, welches Stück vom Nervensystem betroffen ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn das Sprachzentrum betroffen ist, hat man eine Aphasie. An der Sprachstörung.
Okay.
Wenn man die motorische Rinde betroffen ist, hat man eine Lähmung, eine Parese. Wenn der sensible Kortex, also die sensible Hirnrinde betroffen ist, dann hat man eine Sensibilitätsstörung. Und so weiter. So gibt es verschiedene Zonen vom Nervensystem. Und wenn die betroffen sind in ihrer Funktion plötzlich, dann spricht man vom Schlaganfall.
Okay.
Und die meisten Schlaganfälle kommen daher, dass die Blutversorgung zu diesem Gefäß, das Gefäß, was zu diesem Stückchen Nervensystem hinführt, verstopft durch einen Gefäßverschluss.
Ja.
Dadurch kriegt das Stückchen Gehirn nicht mehr genug Blut und Nährstoffe. Und das Gehirn hat die Eigenschaft, dass es so kontinuierlich mit Blut versorgt werden muss mit Sauerstoff und Nährstoffen. Schon Sekunden später stellt er seine Funktion ein.
Ah, okay.
Sodass diese Symptome immer plötzlich auftreten. Und es tut nicht weh. Das ist auch so merkwürdig. Ein Schlaganfall tut nicht weh.
Ach so, also ich habe einfach irgendwelche Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen oder was weiß ich, aber ich habe keine Schmerzen. Das tritt einfach auf.
Ja.
Was habe ich denn für Symptome? Wann ich denn einen Arzt aufsuchen sollte? Oder was könnten denn für Symptome auftreten, worauf ich achten muss?
Also die Symptome sind, wie eingangs schon erwähnt, sehr vielgestaltig, je nachdem, welches Stück vom Gehirn betroffen ist. Aber es gibt Symptome, die besonders häufig auftreten.
Okay.
Und die sind in diesem sogenannten FAST-Test zusammengefasst. Also man prüft, ob das Gesicht gelähmt ist, also eine Seite vom Gesicht runterhängt. Man prüft, ob die Sprache betroffen ist, also plötzliches, undeutliches Sprechen oder plötzliches, undeutliche Sprache ist ein typisches Symptom. Dann eine Sensibilitätsstörung, möglicherweise halbseitig verteilt oder eine Lähmung, möglicherweise auch halbseitig verteilt, wenn die plötzlich auftreten. Das sind die häufigsten Symptome.
Okay.
Und wenn Sie die erfassen bei sich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Schlaganfall haben, recht hoch.
Okay.
Und dann müssen Sie sofort agieren.
Genau, also, es geht ja auch um
sofort den Arzt aufsuchen.
Genau, es geht auch um Schnelligkeit, ne? Irgendwie habe ich gehört.
Ja. Das liegt daran, dass die Ursache, also das Gehirn hält nicht viel Durchblutungsstörungen aus.
Ja.
Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass schon sofort, nachdem das Gefäß verstopft ist, die Funktion des Gehirns aufhört, an der Stelle, wo das Blut nicht hinkommt.
Okay.
Und wenn man hat nicht viel Zeit, dieses Gefäß wieder zu eröffnen.
Ja.
Und da dreht es sich wirklich um Minuten.
Okay.
Und in, deswegen, also eine rekanalisierende Therapie wird in der Regel gemacht in den ersten Stunden. Ja.
Mhm.
In speziellen Situationen kann es auch über mehrere Stunden hinausgehen.
Mhm.
Das ist aber ein Spezialistengeschäft von Leuten, die sich mit Schlaganfallmedizin auskennen.
Mhm.
Sie sollten sofort nicht zum Hausarzt gehen, sondern sofort eine Klinik aufsuchen, wo eine Rettungsstelle ist, mit einer, am besten mit einer Neurologie.
Okay, also zum Beispiel die DRK-Klinik Berlin-Köpenick.
Zum Beispiel, ja.
Genau. Okay, und da, also ich komme jetzt dahin oder ich rufe vielleicht sogar die Feuerwehr, den Rettungswagen?
Genau, also der allgemeine Ratschlag ist, dass Sie den Rettungsdienst verständigen.
Mhm.
112 ist eine europaweite Nummer, die ist europaweit gültig.
Ah, okay. Aha.
Und diese Leute, da telefonieren sie mit einem Disponenten, in Berlin ist es die Feuerwehr,
ja.
Und die kennen die Symptome des Schlaganfalls und die wissen, von wo sie aus anrufen und die wissen auch, welche Krankenhäuser in der Nähe sind.
Mhm.
Und die setzen dann die Rettungskette in Gang.
Mhm.
Und sorgen, also sie sorgen auch dafür, dass sie die richtige Klinik anfahren.
Mhm. Ah, ja.
Also der beste Tipp ist 112 anrufen, die Symptome schildern.
Mhm.
Und dann macht den Rest noch die Feuerwehr und das Krankenhaus.
Ja. Was erwartet mich denn jetzt? Also ich bin jetzt im Feuerwehrwagen, ich lande in der Ersten Hilfe. Was wird mich da wohl erwarten?
Also in der Regelversorgung ist es so, dass Sie mit dem Rettungswagen in die nächste Rettungsstelle gebracht werden.
Mhm.
Die Rettungswagen in Berlin, aber auch in vielen anderen Regionen Deutschlands, kündigen sich vorher an in der Rettungsstelle, die sie anfahren werden.
Mhm.
Also schon von unterwegs und warnen die Rettungsstelle vor, dass ein Schlaganfall auf dem Weg ist.
Ah, okay.
Und so dass die Rettungsstelle weiß schon, dass der Patient kommt.
Ja.
Und die sorgen dafür, dass die entsprechenden Kompetenzen schon bereitstehen, dass also gleich, geht nicht ins Wartezimmer der Patienten, sondern der geht gleich in die Versorgung.
Ah, okay.
Mhm. Da ist eine Krankenschwester da, die Vitalparameter übernimmt, die Medikamentenanamnese erhebt. Ist jemand da, der ein CT schon angemeldet hat, sagt, da kommt ein CT.
Mhm.
Jetzt gleich eine Computertomographie vom Kopf muss gemacht werden.
Ja.
Das ist alles schon idealerweise vorbereitet, bevor der Patient überhaupt ankommt.
Ja.
Und wenn der dann ankommt, dann wird es in der Regel so gemacht, dass der sofort durchfährt durch die Rettungsstelle,
mhm,
mit dem Neurologen zusammen,
mhm,
auf das CT,
mhm,
und dass dann dort im CT die Entscheidung getroffen wird, ist es ein Patient, der davon profitiert, dass man das Gefäß wieder aufmacht, mhm, oder nicht.
Okay.
Wenn sich eine Rekanalisierung, nennen wir das,
ja,
eine Wiedereröffnung des Gefäßes anbietet,
mhm,
nicht bei jedem Patienten so, aber bei vielen,
okay,
dann wird die Methode ausgewählt, mit der das gemacht wird. Eine Methode ist, ein Medikament zu geben, das Blutgerinnsel auflöst,
mhm, nennt man
Thrombolyse.
Ah, okay.
Und eine zweite Methode ist, das Gerinnsel mechanisch zu entfernen über einen Katheter, das nennt man Thrombektomie.
Ach so, und das ist auch ähnlich wie ein Herz.
In der Regel wird das kombiniert mit der Thrombolyse, wird also beides gemacht.
Ja.
Ja.
Und das ist dann aber auch
welcher Patient welche Therapie bekommt, das hängt von ganz vielen Faktoren ab.
Ja.
Und diese Faktoren, die kennt man am Ende der Computertomographie und auch durch die Erfahrung des Neurologen, weiß der, welcher Patient von welcher Therapie am besten profitiert.
Mhm. Sie haben jetzt gesagt, nicht alle kriegen eine Rekanalisierung. Was passiert denn mit dem, der keine bekommt?
Ja, also angenommen, es gibt mehrere Situationen, in denen Rekanalisierung zu riskant ist,
mhm,
oder sich nicht lohnt, weil das Defizit des Patienten, also der Symptom, nicht schwerwiegend genug ist,
okay,
um eine riskante rekanalisierende Therapie durchzuführen. Also wenn jemand nur ein Kribbeln in der Hand hat zum Beispiel,
mhm,
ist es sehr, sehr gut möglich, dass das von alleine weggeht.
Ah.
Und man mutet einem solchen Patienten keine gefährdende Therapie zu. Also eine Thrombolyse bringt ja immer auch ein Risiko mit sich.
Ja.
Kann zu einer Hirnblutung kommen, zu einer anderen Medikamentennebenwirkung.
Mhm.
Das lohnt sich nicht für so ein minimales Symptom.
Ja. Ja.
Oder jemand hat irgendwelche anderen Erkrankungen, die das Blutungsrisiko sehr stark steigern. Dann traut man sich auch nicht, eine Thrombolyse zu machen.
Ah.
Wenn man zum Beispiel bestimmte Antikoagulantien nimmt, die man nicht, deren Wirkung man nicht antagonisieren, also nicht aufheben kann.
Ja. Ah ja, okay.
Also das sind alles so Sachen, die sind ganz schnelle Entscheidungen, sind dann nötig.
Ja.
Und diese Patienten sind gar nicht so, das ist gar nicht so selten.
Ja.
Die nimmt man dann trotzdem auf die Stroke-Unit.
Okay.
Zur Überwachung.
Ja.
In aller Regel, weil...
Was ist eine Stroke-Unit? Also was
eine Stroke-Unit ist eine spezialisierte Krankenstation,
ja,
auf der ein Team arbeitet, was spezialisiert ist auf die Versorgung von Schlaganfallpatienten,
ja,
und wo eine Überwachung über ein Monitoring-System erfolgt, um Blutdruck,
ja.
Blutdruck und Herzrhythmus zu analysieren, kontinuierlich und aufzuzeichnen.
Okay.
Das ist extrem, extrem wichtig für Schlaganfallpatienten, dass man das in den ersten Stunden gut überwacht.
Ja.
Und außerdem ist eine engmaschige klinische Überwachung notwendig. Also kommt immer ein Arzt und alle 4 Stunden kommt ein Arzt.
Mhm.
Und dokumentiert, sie kommt häufiger, aber
ja,
alle 6 Stunden wird ein kompletter neurologischer Befund dokumentiert,
mhm,
um zu erfassen, ob der Patient sich verschlechtert.
Ja.
Also Schlaganfälle sind ein dynamisches Geschehen. Die können sich auch mal, aus dieser Sensibilitätsstörung in der Hand, kann sich auch mal ein schwerwiegendes Gasdefizit entwickeln.
Ah, okay.
Das sollte nicht verpasst werden.
Ja, das, ja, stimmt allerdings.
Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist, in den Stunden und Tagen, die folgen, wird versucht herauszufinden, warum der Patient überhaupt einen Schlaganfall bekommen hat.
Ja.
Wieso ist das Gefäß zugegangen?
Ja. Ach so.
Was war die Ursache? Hat er was am Herzen? Hat er einen Herzinfarkt? Hat er eine bestimmte Form der Herzrhythmusstörung?
Ja.
Hat er eine enge Stelle an einem zuführenden Hirngefäß?
Ja.
Das sind alles Dinge, die man wissen muss, um bei Behandlung dieser Risikofaktoren das Risiko weiterer Schlaganfälle, die folgen können, zu senken.
Ah, okay.
Also das nennt man Sekundärprophylaxe.
Ja.
Also eine prophylaktische Therapie mit dem Ziel, zu verhindern, dass ein weiterer Schlaganfall passiert.
Ja.
Und das ist eine wichtige Aufgabe in den ersten Tagen nach einem Schlaganfall. Die meisten Schlaganfälle passieren nämlich rasch nach dem ersten.
Ach so. Oh.
Ja, also je länger man schlaganfallfrei weiterlebt, desto geringer wird das Risiko.
Ah, okay.
Das Risiko ist in der ersten Woche bestimmt 10-fach erhöht gegenüber dem Basisrisiko.
Mhm, okay. Was macht man da noch so für Therapien denn auf der Stroke Unit? Fängt da schon sowas an wie Physiotherapie?
Ja,
oder?
Genau. Also das ist die dritte Säule.
Mhm.
Also die drei Säulen sind Akuttherapie, also Gefäß wieder aufmachen.
Mhm.
Zweite Säule ist rausfinden, warum der Patient den Schlaganfall überhaupt bekommen hat. Sekundärprophylaxe,
mhm,
hängt damit zusammen. Und das dritte ist Vermeidung von Komplikationen.
Ja.
Also wenn jemand eine halbseitige Lähmung hat, dann muss er ab Tag 0 krankengymnastisch geübt werden.
Mhm.
Wenn jemand schlecht schlucken kann durch seinen Schlaganfall, kann er nicht normal ernährt werden. Dann müssen die Logopäden sich um ihn kümmern, um rauszukriegen, wie schwer ist die Schluckstörung, welche Kost kann er sicher schlucken, ohne die Nahrung in die Lunge zu bekommen, also ohne sich zu verschlucken.
Ja.
Der Kostaufbau muss behutsam betrieben werden unter Umständen, damit der Patient nicht als Komplikation eines Schlaganfalls eine Lungenentzündung erleidet, weil er die Nahrung in die Lunge bekommt,
okay,
weil er nicht vernünftig schlucken kann. Ja.
Mhm.
Die Physiotherapeuten gucken, dass die Beweglichkeit des Patienten erhalten bleibt, dass er keine Thrombosen erleidet durch seine Bettlägerigkeit, zum Beispiel, dass er den Oberkörper nach oben bekommt, auch zur Pneumonieprophylaxe, die Lungendurchblutung. Ja. Und dann gibt es noch eine Therapeutengruppe, das sind die Ergotherapeuten.
Ja.
Die haben das Ziel, dem Patienten zu zeigen, wie er mit seinem Defizit besser zurechtkommt, dass er sein tägliches Leben besser bewältigen kann. Das fängt schon ab Tag 1 an.
Mhm.
Nach dem Schlaganfall, also sind solche Dinge wie, wie kann man mit einer gelähmten Hand trotzdem essen, indem man dieses Besteck anders bedient, oder wie kann man sich anziehen, was gibt es da für Tricks, wie man die Socken aus- und anziehen kann, obwohl eine Hand gelähmt ist und so weiter. Also die Feinmotorik wird geübt,
ja.
Wie die Hand betroffen ist in ihrer Motorik. Das wird alles ab Tag 1 gemacht.
Okay.
Deswegen so ein spezialisiertes Team. Die Pflege ist spezialisiert auf Schlaganfälle.
Ja.
Die Ergotherapeuten sind da, Logopäden sind da, die Physiotherapeuten sind da, und das alles sieben Tage die Woche.
Okay, und alle arbeiten Hand in Hand.
Und die arbeiten Hand in Hand. Es gibt Teambesprechungen, in regelmäßigen Abständen gibt es Teambesprechungen, wo besprochen wird, welcher Patient welches Problem hat und wie man dem besser noch besser helfen kann.
Okay, kann man ungefähr
dann
sagen.
Dann gibt es auch eine Sozialarbeitermannschaft auf der Station, die sich darum kümmern. Die Lebenssituationen von Schlaganfallpatienten ändern sich ja drastisch unter Umständen.
Ja.
Wenn die Schlaganfalltherapie trotz Schlaganfalltherapie eine Behinderung zurückbleibt, muss man unter Umständen die Wohnsituation anpassen, eine Rehabilitation organisieren nach dem Krankenhausaufenthalt, vielleicht sich um einen Pflegeheimplatz kümmern, die Angehörigen mit den Angehörigen sprechen, um zu gucken, wie viel Unterstützung durch die Angehörigen erfolgen kann und so weiter. Pflegestufen einrichten.
Ja.
Das sind alles dann neue Dinge, die auf den Patienten zukommen, und da haben wir auch jemanden, der dort hilft.
Okay.
Das ist so ein multiprofessionelles Team, wo mehrere Berufsgruppen darauf ausgerichtet sind, alles zu tun um den Schlaganfallpatienten herum.
Mhm. Kann man denn ungefähr sagen, wie lange man im Krankenhaus bleiben muss? Aber es ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nach Schwere.
Schlaganfälle, das können TIAs sein, sogenannte transitorisch ischämische Attacken.
Ja.
Da sind die Symptome schnell wieder ganz weg. Die können in der Regel nach 3 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen.
Okay.
Und es gibt Leute, die so schwer betroffen sind von einem Schlaganfall, mit Halbseitenlähmung und schwerer Sprachstörung. Da kämpft man um das Leben der Patienten, und teilweise wochenlang, bis sie in die Reha können.
Mhm.
Und das sind die Aufenthalte wochenlang. Ja. Im Schnitt sind die 7 Tage da.
Ah, okay. Im Schnitt.
Ja.
Und danach dann aber immer noch eine
große, große Spanne.
Und danach dann immer noch eine Reha im Anschluss.
Es hängt von der Behinderung ab. Wenn der Patient keine schwerwiegenden Symptome zurückbehält, also etwa 1/3 der Patienten geht ohne Symptome nach Hause, die brauchen natürlich auch keine Reha.
Ah, okay, ja.
Die brauchen vor allem eine gute Sekundärprophylaxe, dass sie nicht wiederkommen müssen.
Ja.
Ja.
Okay.
Und 1/3 der Patienten haben eine Behinderung, aber die ist zwar behindernd und beeinträchtigt auch das tägliche Leben etwas, ist aber gut rehabilitierbar.
Ja.
Und die gehen dann in der Regel in eine Reha und werden dann nach etwa 14 Tagen nach Hause entlassen im Schnitt.
Ja.
Und 1/3 der Patienten ist so schwer behindert, dass sie schlussendlich im Pflegeheim landen.
Mhm.
Ja, also aber auch diese Patienten gehen in der Regel vorher in eine Reha, weil man versuchen will, alles rauszuholen sozusagen.
Ja, ja, okay.
Aber oft ist so, dass es in den ganz schweren Fällen nicht gelingt, die Patienten nach Hause zu entlassen, weil die einfach so schwer behindert sind, dass das nicht zu stemmen ist zu Hause, sondern in der Regel im Pflegeheim.
Okay.
Also ein Drittel etwa.
Ein Drittel, okay.
Ja.
Was gibt es denn für Risikofaktoren? Was kann denn so ein Schlaganfall begünstigen?
Also Risikofaktoren gibt es natürlich die nicht behandelbaren Risikofaktoren, wo man nichts dran machen kann.
Okay.
Das ist das Alter zum Beispiel.
Ah, okay.
Also am Alter können wir ja nichts machen.
Nee.
Aber je älter ein Patient ist, desto höher ist das Risiko, Schlaganfall zu erleiden.
Ah, okay.
Das ist so. Das ist die Risikofaktoren, die interessieren uns natürlich nicht.
Ja.
Ja, weil man da nichts machen kann. Ja.
Ja.
Dann gibt es aber eine große Gruppe der behandelbaren Risikofaktoren.
Mhm.
Und da sind zu nennen die Karotidstenose.
Also
das ist eine Verengung der Halsschlagader, die das meiste Blut ins Gehirn transportiert.
Ja.
Dann gibt es ein weiterer Risikofaktor, ist eine bestimmte Form der Herzrhythmusstörung, das ist die sogenannte absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern. Ah. Das ist eine Rhythmusstörung, eine spezielle Rhythmusstörung, die nicht so ganz harmlos ist, die sehr häufig wird, so ab dem 65. Lebensjahr steigt die Häufigkeit steil an. Also man denkt, etwa die 70-Jährigen haben etwa 10% der Fälle Vorhofflimmern.
Ja, ach so.
Und das bringt eine Blutgerinnselbildung im Herzen mit. Und diese Blutgerinnsel können mitschwimmen mit dem Blut und im Blut und eben zum Beispiel im Gehirn stecken bleiben und dort einen Schlaganfall verursachen. Das ist auch ein wichtiger Risikofaktor.
Ja.
Wir versuchen, diese Patienten zu identifizieren in der Stroke-Unit mit dem Monitor, aber auch mit Langzeit-EKGs.
Ja.
Versuchen wir, die zu identifizieren. Dann ist ein wichtiger Risikofaktor der hohe Blutdruck. Je höher der Blutdruck, desto höher das Schlaganfallrisiko. Gibt es eine Dosis-Wirkungsbeziehung? Und man weiß, wenn man den Blutdruck senkt, sinkt auch das Schlaganfallrisiko.
Okay.
Ja. Genauso Diabetes. Diabetes ist auch ein Risikofaktor für Schlaganfälle. Macht die großen und die kleinen Gefäße kaputt, Gefäßwände, und verursacht eine Arteriosklerose, also eine Verkalkung der Arterien.
Ja.
Und irgendwann kann das natürlich dazu führen, dass die sich verschließen oder eine enge Stelle kriegen. Also, das sind so die wichtigsten Risikofaktoren. Und dann gibt es noch viele, viele nicht so häufige Risikofaktoren, die wir aber auch finden.
Ja.
In der Stroke-Unit. Ja. Fettstoffwechselstörungen, Dissektionen, das ist eine spezielle Erkrankung der Gefäßwände. Aber die wichtigsten sind Karotidstenose, Vorhofflimmern, hoher Blutdruck und Diabetes. Das sind die wichtigsten vier.
Also sollte ich immer darauf achten, dass ich diese Krankheiten gut behandle, wenn ich es weiß.
Auch schon, das lohnt sich auch schon, wenn man noch keinen Schlaganfall gehabt hat, das nennt man dann Primärprophylaxe.
Ja.
Lohnt sich das auch schon, auf diese Risikofaktoren zu achten. Vor allem hoher Blutdruck, das ist sehr, sehr häufig. Sehr häufiger Risikofaktor. Und Vorhofflimmern. Da würde man auch schon behandeln, bevor den ersten Schlaganfall.
Ja, okay. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zum Lifestyle. Gibt es irgendwas, wie ich einen Schlaganfall vorbeugen kann? Also jetzt, okay, Blutdruck einstellen und sowas.
Ja, also erstmal diese Risikofaktoren beachten, das ist das eine.
Ja.
Also Sie sollten sich ausgewogen ernähren. Mediterrane Kost ist immer das Stichwort.
Ja.
Das heißt also, Konsum von rotem Fleisch reduzieren, nicht auf null, aber nicht jeden Tag.
Ja, genau.
Ungesättigte Fettsäuren essen, viel Gemüse und Obst. Auf das Körpergewicht achten.
Ja.
Dass man möglichst ein normales Körpergewicht.
Ist denn Körpergewicht auch ein Risiko? Also wenn ich zu
Körpergewicht ist also Adipositas ist kein direktes Risiko, aber die Sachen, die zum Körpergewicht, die dazu führen, dass man Körpergewicht zulegt, wie zu viel Essen, hohe Blutfette und diabetische Stoffwechsellage erzeugen durch zu viel Essen.
Ja. Ach so.
Das ist natürlich der Risikofaktor.
Ja, okay.
Die Adipositas selbst ist nur ein Epiphänomen. Also daran kann man ablesen, dass der Patient unter Umständen an diesen Risikofaktoren leidet.
Okay.
Gehört zusammen.
Ja, okay.
Was kann man noch tun? Und dann, wenn Sie das beachten, also den Blutdruck einstellen lassen, gucken, wie der Diabetes ist und normales Körpergewicht halten, sich körperlich betätigen, um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu fördern. Wenn Sie das machen, ist schon sehr, sehr viel geworden. Die meisten Menschen machen das nämlich nicht.
Okay, was ist mit Rauchen?
Ja, Rauchen habe ich natürlich vergessen. Rauchen ist an Nummer eins.
Nummer eins,
also
okay.
Ist ein sehr, sehr wichtiger Risikofaktor. Rauchen, das ist auch gut belegt in Studien. Nicht nur, dass Rauchen Arteriosklerose verursacht und Herzinfarkte und Schlaganfälle verursacht. Das ist sehr gut belegt. Aber es ist auch belegt, dass Rauchen aufhören was bringt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Kann ja sein, dass man einen Risikofaktor hat, wenn man den dann aufhört, dass das Risiko gar nicht besser wird.
Ja.
Dass der Schaden schon angerichtet ist. Und das ist beim Rauchen nicht so.
Ach so.
Wenn Sie Rauchen aufhören, geht das Schlaganfallrisiko runter und noch dazu das Bronchialkarzinomrisiko geht auch runter mit den Jahren. Also wenn Sie etwa fünf Jahre nicht geraucht haben,
ja,
sind Sie ungefähr auf dem Risiko des Nichtrauchers, was die Schlaganfallhäufigkeit betrifft.
Okay, also es macht.
Aber Sie vermeiden ja noch andere Sachen. Sie vermeiden ja noch Herzinfarkte,
ja,
Bronchialkarzinome und Sie sparen Geld.
Das stimmt. Also egal,
und
wie man es
nicht mehr.
Stimmt. Okay, also wie man es dreht und wendet, Rauchen kann man gerne sein lassen.
Ja, Rauchen
bringt nichts
ist Quatsch.
Positiv.
Ja.
Rauchen ist Quatsch. Okay.
Ja.
Jetzt gibt es ja auch so immer mal wieder Fälle, die gesagt haben, Antibabypille könnte Schlaganfall bewirken.
Also die Antibabypille ist kein sehr starker Risikofaktor für Schlaganfälle.
Okay. Ja.
Östrogenhaltigen Antikonzeptiva, also Antibabypillen, erhöhen das Schlaganfallrisiko marginal.
Okay.
Ja, also ich würde keiner Frau empfehlen, die Antibabypille nicht zu nehmen, um das Schlaganfallrisiko zu. Das spielen andere Faktoren eine wichtige Rolle.
Okay. Ja. Gut.
Wenn natürlich jemand jetzt eine Lungenembolie bekommt, bei einer Beinvenenthrombose, weil auch noch eine Gerinnungsstörung vorliegt.
Ja.
Und dann noch ein Schlaganfall durch ein offenes Foramen ovale besteht. So eine Konstellation,
ja,
dass eine Thrombose wirklich richtig gefährlich ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich der Frau rate, dass sie doch sich mal von einem Gynäkologen beraten lässt, ob es nicht alternative Verhütungsmethoden gibt,
ja,
um ihr Schlaganfallrisiko zu. In diesen speziellen Konstellationen kann man so eine Empfehlung schon aussprechen,
ja,
aber nicht generell.
Okay, nicht generell.
Ja.
Okay.
Aber diese speziellen Konstellationen werden auf das Bronchiunit erfasst.
Ja.
Ja.
Ah, okay.
Also wenn wir eine Frau haben mit einer Beinvenenthrombose und einem offenen Foramen ovale,
ja,
das ist ein Herzscheidewanddefekt, dann kann dadurch ein Schlaganfall entstehen,
ja,
über eine sogenannte paradoxe Embolie.
Mhm.
Also da gelangt von der Beinvenenthrombose ein Thrombus in das Herz. Der Thrombus geht über den Herzscheidewanddefekt auf die linke Seite vom Herz hinüber,
ja,
und von dort aus wird es weiter transportiert ins Gehirn und
so
gibt einen Schlaganfall. Und diesen Mechanismus bezeichnet man als paradoxe Embolie.
Okay.
Und eine Patientin, die einen Schlaganfall hat und ein offenes Foramen ovale hat und eine Gerinnungsstörung hat und die Pille nimmt, der würde ich raten, nach alternativen Verhütungsmethoden Ausschau zu halten.
Ja. Okay, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so häufig.
Nein, das ist eine extrem seltene Situation.
Ja. Okay.
Sagen wir einmal im Jahr vielleicht.
Okay. Ja, haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen? Was meinen Sie, wir haben ja einen ganz guten Überblick.
Wir haben die Akuttherapie angesprochen.
Ja.
Die Sekundärprophylaxe haben wir angesprochen. Die Rehabilitation haben wir angesprochen.
Ja. Da haben wir doch eigentlich einen guten Überblick.
Wir haben einen ganz guten Querschnitt der Aspekte dieser Erkrankung erfasst.
Hervorragend.
Ich glaube, wir haben.
Dann kann ich ja nur noch sagen, Herr Professor Stingele, vielen Dank, dass Sie uns erneut so sehr gut aufgeklärt haben. Jetzt weiß ich Bescheid. Also, dann vielen, vielen Dank.
Bitte.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.